Ralf König, 30 Jahre ist es her, dass Sie mit dem bewegten Mann Ihren Durchbruch hatten. Wie weit ist das weg?
Das ist 30 Jahre weg. 30 Jahre weg und ja, es ist schon ein bisschen bizarr. Der bewegte Mann, das habe ich damals 1987 in Dortmund gezeichnet und habe überhaupt nicht gedacht, dass das ein Erfolg wird. Das war mein erstes Ding bei Rowohlt und ich dachte, naja, das kaufen ein paar Schwule und das war's dann. Dass das sich so entwickelt, dass dann später ein Kinofilm daraus wurde. Aus dem Kinofilm wurde dann eine Fernsehserie, die ja mit der ich nun gar nichts mehr zu tun hatte. Und jetzt nach 30 Jahren ein Musical in Hamburg, das ist schon alles ein bisschen bizarr, aber ich nehme das belustigt zur Kenntnis und bin gespannt, wie ich, was ich dann da hören werde. Für mich ist das einfach eine bizarre Geschichte, weil 30 Jahre, das ist eine lange Zeit und ich habe seitdem ja nun einige Bücher auch gemacht. Ich habe ja nie aufgehört zu zeichnen, aber immer noch steht in jedem Zeitungsartikel, wenn mein Name irgendwo in Klammern, der bewegte Mann, als hätte ich danach nie wieder was anderes gemacht. Das ist einfach so, weil der Film so präsent war, weil der so viele Leute gezogen hat damals.
Sönke Wortmann, Til Schweiger, Joachim Krull, wie fühlt sich das denn an, dass man da plötzlich aus der schwulen Subkultur in den Mainstream, ja man muss ja sagen, katapultiert wird?
Also damals habe ich das, erstens war das Buch schon ein Erfolg, sonst hätte Bernd Eichinger das da damals gar nicht verfilmt. Der hat ja alles verfilmt, was irgendwie als Buch ein Erfolg war, sonst ja nicht. Und naja, mit dem Film habe ich ja ein bisschen gefremdelt. Das wird aber wahrscheinlich jeder Autor sagen, der sein Buch verfilmt sieht. Das ist immer anders, als man sich das vorgestellt hat. Und ich war damals bei den Dreharbeiten auch gar nicht dabei. Gefremdelt deswegen, weil natürlich fällt da ein Stück Humor weg, wenn es nicht mehr Knollennasen sind, wenn es Schauspieler sind. Die müssen den Humor irgendwie transportieren. Und da war ich dann eben mit Sönke Wortmann dann nicht so ganz einer Meinung, dass jeder Schauspieler, der da gewählt war, auch passte so. Aber ist egal, das ist jetzt auch Schnee von gestern.
Gerade diese Geschichte hat ja einen ungeheuren Erfolg. Woran liegt das?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das war damals die richtige Geschichte zur richtigen Zeit. Ich glaube, man fremdelte damals mit Schwulen. Man wusste nicht so richtig, wie ticken die denn. Man wusste ja nicht viel. Es gab kein Internet und so. Und Schwul, das war so ein bisschen am Rande der Gesellschaft. Man unkte irgendwie, ja, machen die das denn auch wie Frau und Mann und so. Und ja, und da kam einer, der hat Comics darüber gezeichnet. Und ich habe ja schon vorher gezeichnet, schon seit Anfang der 80er Jahre bin ich dabei. Das waren aber alles so Kurzgeschichten für Schwulenzeitungen, die so über den linkspolitischen Studentenbereich nicht hinausgingen. Da war es allerdings Kult. Ich weiß, höre heute noch bei Signierstunden, das lag bei mir damals auf dem WG-Klo und so. Also WG-Klos waren offenbar beliebter Platz, um meine Comics zu lesen. Was ja schön ist. Jedenfalls mit dem bewegten Mann hat es dann tatsächlich so einen Schritt gegeben in ein anderes Publikum. Mit dem renommierten Rowohlt Verlag, auch ein seriöser Verlag. Es war plötzlich nicht mehr Underground oder so. Aber ich habe das damals herzlich wenig in mein Leben gelassen. Klar, ich ging in die Kneipe und dann tuschelte man, das ist doch Ralf König, weil ich da vielleicht auf dem Foto zu sehen war oder auch mal im Fernsehen war. Aber das habe ich mir damals sehr genau angeguckt und gesagt, also ich werde jetzt nicht mit Sonnenbrille rumlaufen und auf meinen Spaß verzichten, nur weil da meine Bücher jetzt irgendwie bekannter sind als vorher.
Was hat denn der Comic, was hat der Film, was hat die Geschichte geändert? Auch für Schwule geändert?
Ich glaube, also jetzt für den Film gesprochen war es sicherlich so, dass Joachim Krull und Rufus Beck sehr, sehr sympathische Schwule waren. Die waren ja nicht mal schwul. Das war ja das Lustige daran. Das sind ja heterosexuelle Schauspieler, die eben das ganz gut gemacht haben. Wobei Schwule schon sehr schnell gemerkt haben, die sind nicht schwul. Das merkt man einfach. Man merkt, dass Joachim Krull nicht schwul ist, auch wenn er sich noch so bemüht. Und aber sehr sympathisch. Und ich glaube, das war das, was damals diese Geschichte geändert hat. Es gibt nette Schwule und die sind mit ihren Sorgen und Liebeskummer, Problemchen und so gar nicht so weit weg vom heterosexuellen Wirklichkeitsding. Und das war damals eine mainstreamfähige Aussage. Ich habe ja im gleichen Jahr Lysistrata gezeichnet und Kondom des Grauens. Das war ja ein ausgesprochen kreatives Jahr für mich. Ich habe mich wahnsinnig gelangweilt in Dortmund. Ich habe ein Buch nach dem anderen gemacht. Alles, was ich nicht erlebt habe, habe ich gezeichnet. Von daher war 1987 schon ein Durchbruchjahr für mich.
Mhm. Ralf König, Sie gelten als Chronist der schwulen Szene, liest man ja auch so. Sie haben die Schwulen und Lesben aus dem Untergrund in die Gleichberechtigung bis heute begleitet, mit ihren Geschichten und mit ihren Zeichnungen. Wie viel von dieser Subkultur vom Untergrund erinnern Sie noch? Es war ja eine andere Zeit.
War eine andere Zeit, aber das war klasse. Ich war jung, jetzt bin ich 57, da mache ich auch nicht mehr jede Party mit, aber Chronist der schwulen Bewegung wollte ich ja nie sein. Ich hab nur immer gezeichnet. Ich habe immer, wenn irgendwas los war, sei es Trauriges, wie damals diese HIV-Schrecklichkeiten oder dann die ersten Zuckungen zur Homo-Ehe, ich habe das alles irgendwie kommentiert. Und dann ist es klar, wenn man so zurückblickt, ja klar, bin ich dann Chronist gewesen. Und ich habe immer mit Humor gearbeitet natürlich. Das heißt, es hat sehr, sehr viele Leute erreicht, die sonst mit Schwulen gar nichts am Hut hatten. Das ist mein großer Pluspunkt, weil schwule Schriftsteller werden eigentlich selten gelesen von der größeren Masse. Ich habe das mit Humor geschafft und da bin ich echt auch froh, sonst könnte man ja gar nicht davon leben.
Was hören Sie denn, Sie haben schon angedeutet, was hören Sie denn bei den Signierstunden von den Menschen, die Sie schon seit Jahrzehnten begleiten? Was sagen die, welche Rolle Ihre Geschichten?
Da höre ich rührende Geschichten. Also, dass ich Sie bei Ihrem Coming-out, zu Ihrem Coming-out verholfen habe. Sie waren vielleicht auch, genau wie ich, auf irgendeinem Kuhdorf irgendwo und haben da meine Bücher in die Hand gekriegt. Diese Funktion hatte bei mir Rosa von Braunheim. Ich bin im Westfalenlande aufgewachsen, im katholischen Westfalen auf dem Acker und ich habe am Bahnhofskiosk von dieser kleinen Stadt stand, warum auch immer, ein Buch von Rosa von Braunheim. Das habe ich damals gekauft. Ich kannte noch keinen Schwulen und das war natürlich eine neue Welt, wo ich da las, was der da erlebt hat in New York und keine Ahnung. Und da wollte ich hin. Und dass diesen Effekt, dass das meine Comics auf andere Leute wiederum hatte, das macht mich auch ein bisschen stolz. Das finde ich toll. Also, dass ich mit Comics geschafft habe, Leuten zu ihrem Coming-out zu verhelfen oder irgendwie eine Lebenshilfe oder Trost oder was der Teufel, was das alles war. Das ist schon schön.
Man zeichnet gelangweilt in Dortmund Comics und verändert das Leben von Menschen.
Ja, das wusste ich ja damals nicht. Das wusste ich ja nie. Ich habe einfach immer sowieso, ich habe ja keine Absicht, das Leben der Menschen zu ändern. Ich setze mich hin und habe eine Geschichte im Kopf und zeichne die. Und was die Menschen damit machen, ist ja dann eigentlich deren Sache. Aber jetzt gerade aktuell habe ich 30 Jahre später ein Buch, das heißt Herbst in der Hose, da geht es ums Älterwerden. Und da merke ich einen sehr ähnlichen Effekt in der Resonanz auf dieses Buch. Also diese ganzen Leute, die mit mir älter wurden, die damals jung waren und jetzt auch alle in den Wechseljahren sind, die nehmen dieses Buch sehr fast schon als Lebensberatung. Das ist toll, das macht mir Spaß.
1979, da haben Sie so Ihre ersten kurzen Comics veröffentlicht in Zeitungen, die hießen Rosa Flieder, so hieß eine Zeitschrift. Und in dieser Zeit, Sie haben schon angedeutet, hatten Sie Ihr Coming Out. Und Deutschland war ja ein anderes Land damals. Welchen Impact hatte das Coming-out so für Sie? Welche Rolle hat das gespielt? Wie groß war der Schritt?
Das war so ein Damaskus-Erlebnis. Ich war 1979 in Frankfurt. Da fand eine Veranstaltung namens Homo Lulu statt. Das war eine der ersten größeren linkspolitischen Demos, also so ein Vorläufer zu den CSDs. Da bin ich irgendwie hingeraten. Ich habe davon gelesen, habe mich in meinen VW Käfer damals gesetzt mit einer Alibi-Freundin und bin über die Autobahn nach Frankfurt. Das war, als wenn ich heute nach New York fahre, so aufregend. Ich wäre dann nie aus dem Dorf so richtig rausgekommen. Und dann war ich in Frankfurt und habe plötzlich an diesem Wochenende wahnsinnig viele total tolle Leute kennengelernt, alle schwul und lesbisch. Und die Demo habe ich zwar verpasst, aber die Party habe ich wieder mitgemacht.
Scheint ja ein Leitmotiv
ja,
zu sein.
Ja, die Party war immer gut so. Und ich bin dann als ein anderer Mensch zurückgekommen. Also ich wusste einfach, wenn ich vorher Ängste hatte und nicht so richtig wusste, wie ich es meinem Umfeld sagen soll, dass ich schwul bin, das wusste ich ja schon, seitdem ich 11 war. Also das war sehr, sehr früh, dass ich wusste, dass ich auf jung stehe. So, ich konnte das nur nicht einordnen. Aber 1979, da war ich ja immerhin auch schon 19, da wusste ich also jetzt keine Lügen mehr, keine Verheimlichungen mehr. Ich will das jetzt sein und leben. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das meinen Eltern vor den Latz geknallt, meinen Arbeitskollegen. Ich war damals in einer Schreinerei, habe da gearbeitet, vor den Latz geknallt. Meinen Freunden natürlich auch. Es war zwischen Betroffenheit und, keine Ahnung, Verzweiflung waren alle Reaktionen dabei. Aber ich wusste sehr genau, dass das mein Weg ist und mein Leben. Und dann bin ich auch wenig später schon nach Dortmund gezogen, weil da eine Schwulengruppe, weil es da eine gab. Und ja, dann ging es das los. Ne, so. Dann habe ich mich aber in Dortmund gelangweilt und Comics gemacht, also um die Brücke zu schlagen.
Neulich ging alles plötzlich ganz schnell. Merkel bei Brigitte, Bundestag, zack, Ehe für alle. Und jetzt?
Ja, es war ein bisschen unschön. Man stolperte so hinein in die Ehe für alle. Ne? So, ich habe das damals, als die ersten Zuckungen dahin waren, als Schröder und Fischer, Rot-Grün, als die da anfingen, über die Homo-Ehe nachzudenken, über die Lebensverpartnerung, da hat mich das noch gar nicht interessiert. Da fand ich das noch irgendwie bieder und ein bisschen spießig. Jetzt wollen die Schwulen auch noch heiraten, so ein Quatsch. Und Rowohlt musste mich sogar auf das Thema aufmerksam machen. Die sagten, Herr König, das ist doch eigentlich eine Steilvorlage. Und ich, ja, kann sein. Dann habe ich aber ein Buch gemacht, das dann auch sehr lustig geworden ist. Das heißt, Sie dürfen sich jetzt küssen. Da ging es dann schon um diese Verpartnerungssache. Aber dass wir da noch so lange warten mussten, bis es dann wirklich mit den gleichen Rechten und Pflichten durchgeht und auch mit dem Adoptieren von Kindern, wenn das denn gewollt ist, das dauerte ja nun noch einige Jahre und ich muss schon sagen, ich war dann auch gerührt und auch froh, aber auch froh darüber, dass man über das Thema nicht mehr reden muss. Diese Argumente kamen einem ja von rechts und links aus den Ohren raus. Man konnte es eigentlich nicht mehr hören, dass über eine Sache, die sogar in Amerika dann irgendwann durch war und in keine Ahnung, in Irland und überall Homo, also Ehe für alle, dass Deutschland da so spät mitgemacht hat, ist auch ein bisschen beschämend gewesen. Aber jetzt ist es ja durch und ich habe dann auch meinen Freund gefragt, wollen wir es denn dann auch mal tun? So, und er meinte, ja, können wir ja dann. Jetzt müssen wir nur noch einen Termin beim Standesamt finden.
Und sind Sie dann schon in einer eingetragenen Partnerschaft oder wäre das denn ganz
auch
frisch?
Auch das hatten wir überlegt. Also der romantische Heiratsantrag fand in Barcelona statt, weiß ich noch. Aber irgendwie war es uns dann auch nicht wichtig genug, dann auch wirklich jetzt mal einen Termin zu machen. Ich möchte gerne, ich mache hier einen komischen Eindruck, aber ich möchte gerne richtig Party feiern. Ich möchte einfach, also ich habe die Kohle gerade nicht. Also es müssen sich einige Exemplare von Herbst in der Hose verkaufen, damit ich eine fette Party feiern kann, weil das immer bei mir etwas größer ist, wenn ich feiere. Aber das ist mein Anspruch. Ich will dann Familie natürlich. Meine Eltern leben ja noch glücklicherweise. Vielleicht kriege ich das noch hin, dass sie dabei sind. Aber ich möchte Freunde und ich möchte einfach feiern. Und neben diesem romantischen Gedanken und dem Feiergedanken ist aber natürlich auch wichtig, dass ich meine Erbangelegenheiten in diesem Zusammenhang unter Dach und Fach habe. Ich habe eine Eigentumswohnung in Köln und ich möchte gerne, dass, wenn mir was passieren sollte, dass das seinen Weg geht und dass mein Freund die dann bekommt und dass das nicht irgendwie mit Erbschaftssteuer und über Finanzamt und Steuer, keine Ahnung, will ich nicht.
Wenn Sie sagen, Sie möchten, dass Ihre Eltern dabei sind, dann ist das Coming-out ja offensichtlich gut ausgegangen, also in Ihrer Familie. Wie haben Ihre Eltern Ihren Lebensweg seitdem begleitet oder auf ihn geguckt?
Gar nicht. Ich habe meinen Lebensweg gemacht. Ich bin da weggezogen und ich habe halt gemacht, was ich wollte. Und ja, ganz am Anfang, damals in den 80ern, als ich da sagte, ich bin schwul, da hat mein Vater überhaupt ganz übel reagiert. Das war überhaupt nicht toll. Also das fand er nicht gut. Meine Mutter war auch ganz entsetzt und wollte mich eher zum Psychiater schleppen oder so. Also das ist jetzt nicht, dass meine Eltern die fortschrittlichsten Leute damals gewesen wären. Aber auch sie haben dann, als ich dann irgendwann mit einem festen Freund nach Hause kam, das war noch ein anderer Mann als jetzt, aber ich war mit dem immerhin 13 Jahre zusammen und der war dann Schwiegersohn. Also auch jetzt, wenn Familienfeiern sind, dann wird Hartmut immer noch eingeladen, weil der einfach Schwiegersohn ist. Ich glaube, Sie können sich schwer daran gewöhnen, dass inzwischen ein anderer Mann in meinem Leben ist. Aber das ist nun, das sei Ihnen verziehen, Sie sind fast 90. Also da gewöhnt man sich an einiges nicht.
Ihre Comics sind ja nie nur heitere, schwule Folklore gewesen und so Anekdoten. Sie haben ja auch mit Ihren Geschichten und in Ihren Geschichten die schweren Zeiten begleitet. Die AIDS-Krise. Passt das in einen Comic?
Erstmal nicht, aber ich habe eigentlich immer die Tragödien interessanter gefunden als Stoff für Komödien, als die lustigen Sachen. Ich habe ja auch mal eine Shakespeare-Adaption gemacht und da interessiert mich eigentlich nur die Dramen. Die Komödien finde ich heute überhaupt nicht lustig, diese Verwechslungssachen und so. Das ist verstaubt, aber die Dramen haben sich immer für Lustiges dann geeignet. Und hier ist es auch so, als das damals akut war mit HIV und wirklich die Leute in Massen starben, es war ja grauenvoll, die schwulen Zeitungen waren ja voll mit Todesanzeigen. Ich habe mich lange, lange nicht getraut, an das Thema ranzugehen, weil ich keine Erfahrungen hatte. In Dortmund gab es das nicht. In Berlin war schon alles akut, aber in Dortmund wusste man nicht so richtig. Man munkelte da und da ist was los, aber es hat lange gedauert, bis ich meine Hemmung verloren habe, weil ich niemandem wehtun wollte. Ich wollte nicht den Eindruck machen, ich mache mich jetzt lustig über diese Krankheit oder über die Betroffenen. Aber dann holte es mich auch ein. Ich bin nach Köln gezogen und einer meiner besten Freunde ist damals gestorben. 96 war das. Und da habe ich dann durch dieses traurige Erlebnis, durch diese traurige Zeit, hatte ich danach keine Hemmung mehr. Da wusste ich, wovon ich schreibe und wovon ich zeichne und habe zum Stift gegriffen. Und da kam dann dieses Buch raus, das heißt Super Paradise. Und da habe ich auch Konrad und Paul, das sind ja meine Figuren, die mich seit den 90ern begleiten oder die ich begleite. Und die da habe ich den Paul auch, den kleinen Leder-Homo, der keine Party auslässt, den habe ich damals positiv sein lassen. Das hat viele, viele Leser ziemlich vor den Kopf geschlagen und ziemlich irritiert, aber ich fand das damals konsequent. Also ich war unter dem Schock dieses Todes von meinem Freund und wollte echt ein Statement abgeben. Ich wollte nicht, dass da irgendeine Nebenfigur betroffen ist, sondern ich wollte sagen, hier, das geht uns alle an. Und ja, und da kam dieses Buch bei raus und das kam sehr, sehr gut an. Und seitdem habe ich überhaupt keine Hemmung mehr, auch dramatische Dinge zu thematisieren. Im Gegenteil, es ist eine Herausforderung und ein Reiz, mit diesen Comics alles geschehen zu lassen. Die Leute können krank werden, die können auch sterben. Auch in meinem neuen Buch passierte einiges. Da kriegt einer einen Herzinfarkt und das gehört zum Leben dazu. Und die Kunst ist, es so zu verpacken, dass man es lesen mag. Und da ist Humor natürlich eine tolle Sache.
Aber man hat ja, Sie wissen das, seit 87, seit dem bewegten Mann, dann auch so eine, fast schon eine Verantwortung, was man zeichnet und was man macht. Ne?
Also darüber denke ich nicht nach. Ne? Also wenn ich das machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich schnell eine Schere im Kopf. Verantwortung habe ich nicht. Ich habe Verantwortung für mich und für die Ehrlichkeit in den Büchern. Also das ist mir wichtig. Ich möchte nicht irgendwas zeichnen, wovon ich keine Ahnung habe. Deswegen kommen zum Beispiel auch so wenig Lesben bei mir vor. Ich habe keine Ahnung, wie Lesben ticken. Ich kenne zwar total nette Lesben, aber ich sitze da ja nicht auf dem Sofa und höre, wie die sich unterhalten, wenn ich nicht dabei bin. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wie das abgeht. Also ich zeichne lieber da, wo ich mir sicher bin, wo ich mich auskenne. Und Verantwortung übernehme ich dann gern, weil mir wird ja auch, oder ich werde manchmal gefragt, wie ist denn das so mit Vorurteilen, ob ich die nicht manchmal auch bestätige, Schwule sind tuckig oder Schwule sind sexfixiert oder keine Ahnung, mache ich mir keine Gedanken drüber. Ich gucke, wie ich drauf bin, wie meine Freunde drauf sind, wie meine Umwelt tickt und zeichne das und habe da auch kein schlechtes Gewissen. Und wenn da einer sich in seinem Vorurteil bestätigt fühlt, dann ist es sein Problem oder dann ist das Vorurteil vielleicht gar nicht so falsch. Man kann ja auch dazu stehen, dass man gerne Sex hat. Was kann man denn Besseres im Leben haben als guten Sex und Party?
1993, da wollte sie das Bayerische Jugendamt auf den Index setzen. Warum?
Das war das Buch Bullenklöten. Da habe ich allerdings mit dem Männerschwarm Verlag damals, ich dachte, Konrad und Paul, jetzt mal einen Roman. Also heute nennt sich das Graphic Novel, genau wie Der bewegte Mann. Also viele, viele Seiten, eine Geschichte. Und Bullenklöten, ich habe zum Griffel, das war meine Hochzeit. Ich war gerade nach Köln gezogen. Ich muss hier einen sehr hedonistischen Eindruck machen, merke ich gerade. Ich bin eigentlich, ich bin im Winter
ganz ruhiger, ganz
depressiv ruhiger, ja. Und überhaupt okay. Nicht gut drauf. Also aha. Nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass ich von einer Party zur nächsten schlitter. Aber ich war Anfang 30 und natürlich war da Köln, lag vor meiner Haustür und die ganzen Möglichkeiten. Und da habe ich dann dieses Buch gemacht, das hieß Bullenklöten. Und da kam halt eben auch eine Szene drin vor und die vier Seiten lang ist und sehr deutlich wurde, was aber auch zur Handlung gehörte, sage ich mal. Das musste man sehen, damit man es versteht. Und irgendein Junge in Bayern hat das halt unter der Schulbank gehabt. Und dann hat das Bayerische Landesjugendamt das indizieren wollen. Und ich war da schon so ein bisschen beunruhigt. Was mache ich denn, wenn die damit durchkommen? Aber das war das die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat dann auf Kunst plädiert. Mit der schönen Begründung, das Buch sei ja schwarz-weiß, das würde Kinder und Jugendliche gar nicht interessieren. Das fand ich eine sehr hübsche, eine schöne Argumentation. Und seitdem habe ich nie wieder Stress mit irgendwelchen Indizierungsversuchen bekommen. Im Gegenteil, ich hätte ganz gern mal wieder so einen Skandal. Ich habe ein Science-Fiction neulich gezeichnet, auch mit Konrad und Paul da. Paul schreibt einen Science-Fiction-Roman und da ist es auf einem fremden Planeten und die Aliens sind alle so grunzende, behaarte, gut aussehende Kerle. Und das interessiert einfach keinen mehr. Noch nie ist über ein Buch so wenig geschrieben worden wie über Barry Hoden. So heißt das Buch. Und deswegen denke ich.
Also, es ist schon so ein bisschen, als dass man das auch als Ehrentitel nimmt, so diesen Indizierungsversuch. Also, es liest sich dann in der Vita wie so eine Kriegsnarbe, auf die man stolz blickt und auch zeigen kann.
Heute ja, damals war es irritierend. Ich dachte, oh Gott, was ist denn das jetzt? Ich war auch nicht amüsiert damals. Das sagt sich heute alles so locker. Aber die Presse war damals ja absolut auf meiner Seite. Ich war auch nicht der Einzige, der betroffen war. Also da gab es so einen durchgeknallten Meininger Staatsanwalt, der hatte so einen Blick auf Comics und der hatte Walter Mörs, kleines Arschloch, wollte er indizieren lassen. Sogar Maus von Art Spiegelman, also weil da Hakenkreuz in dem Comic zu sehen sein. Also so bescheuerter kann man nicht argumentieren. Das heißt auch wirklich, dass der überhaupt nicht wusste, wovon er da redet. Natürlich ist das eine Nazi-Geschichte und zwar ein Klassiker der Comic-Literatur. Und dass da nach Hakenkreuze zu sehen ist, also das war wirklich, die haben sich lächerlich gemacht und die Presse war zum Glück einstimmig auf Seite der Künstler und der Verlage.
Ralf König, Sie haben sich ein Lied ausgesucht, nämlich von Cher, If I Can Turn Back Time. Warum?
Weil das in meinem neuen Buch vorkommt. Also das ist so ein bisschen der Soundtrack. Ich zeichne das und denke mir, die Leute haben vielleicht auch so einen Soundtrack im Ohr, wenn sie es lesen. Und da kommt da so eine Altenheim-Szene vor, die ganzen altgewordenen Homosexuellen machen Sitztanzen und dann kommt Cher. Und ich dachte, das ist ganz lustig, weil wir sind ja alle in ein paar Jahren so weit. Also noch geht's ja, aber denken wir mal 20, 30 Jahre weiter, dann ist das alles nicht mehr so. Dann müssen wir Sitztanzen im Altenheim und ich gehe davon aus, dass dann die Musik gespielt wird, die wir früher gerne gehört haben. Und das wäre dann wahrscheinlich auch Cher, ne? So, klar.
Jetzt machen wir Sitztanz mit Cher.
Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you.
Cher, If I Can Turn Back Time, der Musikwunsch von Ralf König, zu Gast bei NDR Info, der Talk. Die Zeit zurückdrehen, Turn Back Time. Wohin würden Sie vielleicht die Zeit zurückdrehen wollen?
Also ich, Hauptsache zurück.
Ja.
Ich werde nicht gern älter, ich kann es nicht. Also da bin ich mit Cher wirklich ganz einer Meinung. Sie hat gesagt, irgendwie älter werden die Scheiße und wer was anderes behauptet, lügt. So, und das glaube ich auch. Also natürlich, es gibt Momente, da sitze ich mit meinem Glas Chardonnay in der Sonne und habe ein gutes Buch auf dem Schoß und denke auch, ja, so mit ein bisschen Kultur und schönem Wetter kann man dann auch älter werden. Aber ich finde diesen ganzen körperlichen Niedergang, diesen allmählichen, also gut, ich bin jetzt 57, mit 37 sieht man eben anders aus oder mit 27 und ich kann mich schwer daran gewöhnen, dass da einige Sachen loszulassen sind. Und das beschäftigt mich seit einiger Zeit sehr. Ich bin 40 geworden, weiß ich noch, da fand ich die Zahl befremdlich. Also das passte irgendwie nicht, aber ich fühlte mich nicht anders. Das war eher die Zahl, ein abstraktes Problem. Mit 45 merke ich dann langsam, oh, ich habe schon langsam keine Lust mehr auf Karneval in Köln. Ich lebe ja in Köln und Karneval ist was sehr, sehr Gewaltiges, kann ich den Hamburgern sagen. Das macht man mit oder man lässt es bleiben.
So, also das ist ja schon ein ernsthaftes Symptom dann, also wenn man keinen Bock mehr auf Karneval hat.
Das ist ein Symptom, allerdings. Also meine Freunde wollen mich da immer mitschleifen, aber jetzt inzwischen auch nicht mehr. Inzwischen sind sie auch lieber auf dem Sofa. Man machte dann noch eine Party mit oder so, aber ich habe 20 Jahre mit Leidenschaft Karneval gefeiert. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was in dieser Stadt los ist. Das ist so klasse. Man kann eine Woche lang feiern. Das ist ja sonst nie nie der Fall. Silvester ist Silvester und in einer Nacht vorbei. Aber hier steht man morgens auf und macht gleich weiter. Und das fast eine Woche lang. Ich habe es geliebt. Und das sind ja die Dinge, die unsere Eltern uns auch erzählen oder die wir beobachtet haben. Die haben ja auch früher in ihrem Kegelverein oder im Partykeller, ging ja hoch her. Und dann wird der Erste krank und dann wird der Andere müde und dann wird es immer weniger. Und heute sitzen sie alle da und sind entweder tot oder eben auch nicht mehr richtig feierwütig. Und diese Entwicklung, dieses Loslassen, dass es eben nun mal so ist, dass, da ist nichts gegen zu machen, aber ich weigere mich auch, es toll zu finden. Es ist ein dramatischer Prozess und ich mag ihn nicht.
Sie kommen aus Soest in Westfalen, waren da an der Hauptschule in Werl und haben dann eine Tischlerlehre absolviert. Mhm. Würden Sie die noch mal machen?
Nee. Das war nun wirklich keine schöne Zeit. Ich bin da so reingeschoben worden von meinem Vater. Da kannte einer einen im Dorf, der einen kannte. Und zack war man dann in der örtlichen Holzfabrik. Das war natürlich total falsch. Ich hatte sogar immer Angst, dass ich mir aus meinem Ungeschick heraus mal die Finger absäge oder so. Ich war ja da in Kreissägen und Hobelmaschinen zugange und so. Also das ist nun wirklich keine gute Zeit gewesen. Aber danach war es ja besser. Und if I could turn back time, ich würde wahrscheinlich diese Anfangszeit in Köln, also dieses Anfang 30, fand ich eine coole Zeit. Da war man nicht mehr ganz doof, aber auch noch nicht so ganz abgeklärt. Also man hat noch seine genüsslichen Fehler gemacht und sich auch fürchterlich verliebt oft in irgendwelche Leute, nur weil sie halt irgendwie ein bisschen behaart waren. Das war ja auch, waren ja nicht immer die vernünftigsten Traumpartner, die man sich da aussuchte. Aber das Testosteron ging mit einem durch. Also da war ich auch ganz Paul, muss ich sagen. Ich entwickle mich jetzt langsam zum Konrad. Weiß nicht, ob ich das gut finde.
Genau, Konrad und Paul, Sie haben es eben auch schon angesprochen. Das ist das schwule Paar, das immer wieder bei Ihnen auftaucht. Bis heute eben. Ein sympathischer, pragmatischer, rustikaler Paul, der mit einem eher trockenen, bildungsbürgerlichen, Callas liebenden Klavierlehrer zusammen ist, Konrad. Und Sie haben gesagt, also Sie waren eher Paul und jetzt im Älterwerden werden Sie eher Konrad.
Ja, wobei das immer so ein bisschen, da sind schon immer zwei Seelen in meiner Brust. Also ich habe eine Sommer- und eine Winterseite zum Beispiel. Im Sommer eher Party und im Winter bin ich dann eher der auf dem Sofa sitzt und auch mal eine Mahler-Sinfonie hört. Also das ist dann eher der Konrad. Also ich hab das so, keine Ahnung, jahreszeitenmäßig drin. Aber jetzt so im Lebenszyklus, um es mal so dramatisch zu sagen, ja, ich werde natürlich langsam ruhiger und ich glaube, dass das Einzige, was uns rettet, ist die Kultur. Also wenn ich im Winter meine Phasen habe, das ist schon eigentlich fast schon eine Depression, also einfach wegen Sonnenmangel, sowas, hat keinen Grund. Es ist einfach nur dunkel und dann sitze ich da und bin schlecht drauf. Und wenn ich dann so gar kein Interesse an irgendwas habe, wenn ich keine Lust habe, einen Film zu sehen und keine Lust habe, eine Musik zu hören, wenn ich eigentlich nur vor die Wand glotze, das kommt durchaus vor. Also dann, wenn ich mir diesen Zustand so vergegenwärtige, dann sage ich, also es geht mir dann gut, wenn ich mich für irgendwas interessiere. Jetzt habe ich gerade wieder eine Beatles-Phase. Ich kannte nur die Hits von den Beatles und die ganzen Originalalben aber nicht. Und die habe ich mir jetzt mal angeschafft, also im Zusammenhang mit so und so viele Jahre Sgt. Pepper. Und ich bin froh, wenn ich sowas habe, was mich dann plötzlich begeistert, was ich neu entdecken kann, auch wenn es alt ist, egal. Ich finde es ganz schlimm, wenn man da sitzt und kein Interesse mehr hat an der Welt. Das ist ein Zustand, den will ich nicht haben.
Aber Mahlers 6. Symphonie würde ich dann auch nicht einlegen.
Ich finde, wieso?
Das ist eine sehr düstere und sehr tragische.
Ja, Mahler ist meistens düster. Oder er ist beseelt von göttlichen Schwingungen oder so. Also die 4. Symphonie ist es, glaube ich.
Wir genießen die himmlischen Freuden.
Also das ist super. Ja. Also ich finde Mahler toll, aber ja, nur im Winter. Im Sommer kann ich das nicht hören. Im Sommer ist dann eher Rock'n'Roll angesagt.
Was sagen eigentlich, Ralf König, die Frauen? In ihren ersten Comics zum Beispiel sind die Zeichnungen ja nicht sehr schmeichelhaft. Also da sind die Hände ja eher auch mal eine Kralle.
Die Hände?
Ja,
oh, das
oder?
Wurde noch nie gesagt.
Nee, wirklich. Also es sind so diese dreifingerigen, krallenartigen.
Wow, da muss ich mal gucken, weiß ich nicht. Also wenn es Leute damals gestört hat, ich glaube, ich bin inzwischen auch altersmilde. Ich zeichne, glaube ich, inzwischen nette Frauen. Damals war das so ein bisschen die Rache, weil ich ja nun sehr, sehr lange da auf dem Dorf und schwul war und immer verliebt war in irgendwelche heterosexuellen Mitschüler, die dann ihre Freundinnen hatten, wo ich mich immer fragte, was hat die denn, was ich nicht habe. Die Antwort könnte man natürlich geben, aber ich habe mich das trotzdem gefragt. Und das war so ein bisschen die Rache. Ich habe einfach immer so Quarktaschen, das war halt dieses Wort, gezeichnet. Ein bisschen doof, ein bisschen mit Überbiss und unattraktiv sowieso. Das waren damals meine Frauen. Inzwischen hat sich das etwas gemildert. Aber ich auch damals schon, wenn ich Signierstunden hatte, ich hatte immer mindestens ein Drittel meiner Leser sind Leserinnen.
Ah.
Ja, auf jeden Fall. Also es gab schon damals Frauen mit Humor, die das sehr wohl verstanden haben und die auch sehen. Ich finde auch den Vorwurf, wenn es denn einer ist, ein bisschen ungerechtfertigt, weil die Männer kommen bei mir eigentlich auch nicht besser weg. Die sind auch hormongesteuert und alle ein bisschen grunzig. Und wenn denn mal ein Mann da ist, der das Objekt der Begierde sein soll, wie jetzt dieser Ramon in Bullenklöten, dieser spanische Bauarbeiter da. Klar, der ist dann schon attraktiver gezeichnet, aber...
Da haben Sie sich, hat man schon den Eindruck, besonders viel Mühe auch gegeben, auch mit der Figur und der Name und Ramon und...
Ja, ich zeichne...
Der Schrank.
Die Brustbehaarung am liebsten mit den halbleeren Edding 1800 0,1. Halb leer, weil dann der Strich noch dünner kommt. Das ist ein meditativer Prozess. Ich kann da stundenlang sitzen und Brustbehaarung zeichnen. Mache ich total gern.
Ralf König, Sie beobachten den Alltag, aber eindrucksvoll sind auch Ihre epischen Comic-Geschichten. Sie haben Lysistrata und auch Shakespeare sozusagen auf Pink gedreht, also auch ein bisschen aus schwuler Perspektive erzählt. Haben da nicht, als Sie die Bücher rausgebracht haben, so Altphilologen Schnappatmung bekommen?
Nö, im Gegenteil. Also die haben sich dann vielleicht nicht bei mir gemeldet, aber die sich bei mir gemeldet haben, die waren immer sehr entzückt und haben das sogar vor Studenten irgendwie rausgeholt und dann irgendwas damit erklärt oder klar gemacht. Ja, Lysistrata habe ich damals von einer Schulaufführung gesehen. Also das waren Jugendliche, die da spielten. Und natürlich war ich damals beeindruckt von dieser Idee, dass Männer, wenn die Frauen sich ihnen verweigern, dass sie dann alle mit dem Ständer rumlaufen. Die Idee ist jetzt 2000 Jahre alt von Aristophanes, aber ich fand das, den Gedanken, dass da keine Schwulen vorkommen in dem alten Theaterstück, die das ausnutzen. Den fand ich also ungeheuerlich. Also das war die Idee und das habe ich dann ganz schnell, ich glaube einen Monat, dann habe ich das Ding im Kasten gehabt. Ich hab im Bademantel schon angefangen zu zeichnen und abends habe ich immer noch nicht geduscht, weil ich so schnell gezeichnet habe. Diese Ungeduld, die ist jetzt weg. Also so schnell kann ich heute nicht mehr zeichnen. Dazu bin ich auch ein bisschen zu eitel in den Zeichnungen. Die Nase muss dann schon richtig rund sein und genauso rund wie in dem nächsten Bild und so. So ist das halt. Aber damals war ich da ohne Punkt und Komma, habe ich das aufs Papier gerotzt quasi. Und ja, mit Theater, Shakespeare habe ich gerade erwähnt.
Shakespeare, das sind ja ganz viele Werke, auch also werktreu, muss man ja sagen, ja. Mit ganz vielen Zitaten. Da müssen Sie ja alles vorher gelesen haben.
Ja, das mache ich. Also auch diese Bibelgeschichten. Ich habe ja so eine Bibeltrilogie gemacht. Und da besonders der dritte Teil mit dem Apostel Paulus. Ich habe die Apostelgeschichte und die Paulusbriefe in sämtlichen Übersetzungen hoch und runter gelesen. Ich wollte verstehen, was der meint. Nämlich gerade beim Thema Religion. Ich wollte mich da nicht angreifbar machen. Also Blasphemie interessiert mich eigentlich nicht. Also ich bin zwar nicht gläubig, aber ich habe jetzt auch keinen Spaß dran, religiöse Gefühle zu beleidigen oder so. Das ist nicht mein Ding. Aber ich will meinen Senf dazugeben. Und dann, wenn ich dann mit einem Katholiken, mit einem Theologen danach diskutiere, dann will ich auch wissen, worum es geht. Und deswegen lese ich das vorher sehr genau und dann mache ich einen Comic drüber.
Genau, das ist ein wichtiges Anliegen auch für Sie. Religionskritik. Sie sind auch in der Giordano-Bruno-Stiftung engagiert. Warum? Was treibt Sie da an?
In die Stiftung bin ich damals gegangen, nach 2001, nachdem die Anschläge in New York stattgefunden haben. Da gab es im Spiegel den Titel Gott ist an allem schuld. Und da ging es irgendwie um die Unruhe, die Religion in der Welt so schafft. Und da waren eben auch Adressen und Kontakte von atheistischen Gruppierungen, die es in Deutschland gibt. Und da habe ich mich an die Giordano-Bruno-Stiftung gewandt, weil ich meinte, man darf das Feld nicht den Gläubigen überlassen. Die Leute, die nicht glauben, die Atheisten sind oder Agnostiker, die sich dafür nicht interessieren, begehen meiner Meinung nach den Fehler, dass sie sich dann auch wirklich nicht interessieren und die anderen machen lassen. Ich meine, man muss sich mit seinem Unglauben auch einbringen und das auch politisch machen, und auch klar machen, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung nicht sehr religiös ist. Das ist nun mal eine Tatsache und da wollte ich mitmachen. Naja, ich bin katholisch erzogen worden. Ich war auf dem Land in Westfalen und Schulmessen, Religionsunterricht. Ich bin als Kind schon zugepappt worden mit diesen Mythen und Märchen. Und ich weiß noch, dass ich als Kind schon skeptisch war. Immer wenn im Religionsunterricht der Religionslehrer diese Bilder rausgeholt hat. Er hatte so kitschige, große Bilder, die er uns zeigte, also die Flucht nach Ägypten oder so. Dann fand ich das natürlich toll, weil das waren so schöne, bunte Bilder irgendwie. Aber sobald er anfing, mir zu erzählen, dass das wirklich passiert ist, dass da einer 3 Tage tot war und dann zum Himmel flog, habe ich schon als Kind gedacht, hier stimmt was nicht. Und als Teenager dann habe ich Heumer von Ditfurth die Bücher kennengelernt, dieser Naturwissenschaftler, der damals auch Querschnitte im Fernsehen gemacht hatte. Ein großartiger Mann, der konnte einem die kompliziertesten Dinge nahebringen. Und diese Bücher habe ich gefressen. Das waren für mich die Bibeln. Und seitdem bin ich so drauf. Ich denke einfach, Religion ist, das ist natürlich interessant, was die Menschen sich ausgedacht haben, wie die Welt entstanden ist und wie das mit Gott ist. Aber gerade heute mit der anderen Religion, mit der wir ja auch unseren Stress haben, ist es ja umso dramatischer.
Aber Religion und auch christliches und gerade christliches Leben in Deutschland ist ja viel komplexer als so ein kreationistischer Ansatz zum Beispiel. Ja,
natürlich.
Die sagen ja nicht, in der durchschnittlichen evangelischen Kirche wird ja nicht mal gesagt, in 7 Tagen hat Gott die Welt erschaffen.
Nein, natürlich nicht. Und trotzdem steht es so in der Bibel. Mhm. Und vor allen Dingen, was mich ängstigt an diesen ganzen religiösen Sachen, sind eben diese heiligen Schriften, die dem Ganzen zugrunde legen und in denen sowohl im Koran als auch in der Bibel auch Dinge stehen, die zu Ende gedacht dazu führen, dass ich als schwuler Mann, dass Frauen, das Andersdenkende, Ungläubige mal ganz schnell richtige Schwierigkeiten bekämen, wenn denn diese Kräfte das Sagen hätten. Das habe ich immer im Kopf, egal ob das christlich ist oder Islam. Wenn die losgelassen werden, dann sieht es wirklich düster aus. Und das habe ich im Kopf, wenn ich an religiöse Vereinigungen denke.
Im Karikaturenstreit 2006, das ist auch schon 11 Jahre her, 11 Jahre, da haben Sie mit 8 Karikaturen reagiert. Wie sehr zittert einem da der Stift vor Wut oder vor Unsicherheit oder Entschlossenheit? Können Sie sich noch erinnern?
Ja, das war damals Wut. Also das war ja das erste Mal, dass sowas überhaupt passierte. Da brannten die Botschaften und Menschen kamen zu Tode. Ich kam von irgendeiner Reise zurück, sah das im Fernsehen. Und war wütend, wahrscheinlich, weil es, ich sag mal, meine Zunft betraf. Also es ging um Karikaturen. Und dann habe ich halt, gerade weil damals so zurückgehüstelt wurde, ja, wir haben zwar unsere Meinungsfreiheit, aber wir müssen ja vielleicht nicht alles sagen, was wir meinen. Das ist, so war ja der Tenor, um halt keine religiösen Gefühle zu verletzen. Und da habe ich damals diese 8 Cartoons gezeichnet und dann auch schnell erfahren, wie heiß das Thema war, weil diese Cartoons wurden dann Zeitungen angeboten und die haben erst gesagt, es ist genau das Richtige, wir wollen alle exklusiv kaufen, hierher damit. Und dann gab es eine Redaktionssitzung und am nächsten Tag hüstelten sie zurück und sagten, gerade doch ein bisschen heiß. Also der Schreck war damals schon in aller Knochen und das hat mich eigentlich nur noch wütender gemacht. Allerdings, das war das erste Mal, dass es so in dieser Form halt eskalierte. Aber inzwischen haben wir ja schon einiges anderes auch erlebt.
Es ging in Ihren Zeichnungen, in den Karikaturen darum, dass der Westen sich nicht für die Errungenschaften, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit entschuldigen dürfe. Also das war immer ein
Leitmotiv.
Genau.
Auch.
Sie haben dafür auch den Max-und-Moritz-Preis, so einen Sonderpreis, also den renommierten Comic-Preis bekommen. Wie hat sich das in den letzten 11 Jahren entwickelt? Hat sich da was verändert in der Mentalität, in der Sensibilität bei uns in unserer Gesellschaft? Glauben Sie, dass der Karikaturenstreit hat etwas ausgelöst und besser gemacht?
Nein, wir haben ja inzwischen das mit Charlie Hebdo erlebt. Das ist ja noch mehr in die Knochen gefahren, würde ich sagen. Vorher wurde schon Theo van Gogh auf offener Straße ermordet. Also wir haben inzwischen eine Vielzahl von wirklich erschütternden Erfahrungen machen müssen, wie Religion sich äußern kann, wenn es so radikal gesehen wird. Und also besser ist gar nichts geworden. Ich finde es sogar noch viel dramatischer. Also mir hat diese Charlie Hebdo-Sache, die ist mir genau wie allen anderen, aber mir als Zeichner eben auch total in die Knochen gefahren. Also das war etwas, das hatte eine wirklich neue Qualität. Und da war man dann schon plötzlich gefragt, ja, was wie geht man denn da jetzt weiter mit um? Ne, so. Ich war mit dem Thema Religion zu der Zeit schon fertig, weil ich dachte, ich mag mich jetzt nicht wiederholen. Ich habe auch ein paar Sachen zum Islam gemacht, aber ich gebe gerne zu, ich habe keine Lust, ein Strichmännchen zu malen und da Mohammed drunter zu schreiben und dann Ärger zu kriegen. In der Zeit wurde sehr viel auf die Karikaturisten und Comiczeichner gezeigt. Und traust du dich, einen Mohammed zu zeichnen? Ne, so unterschwellig war das immer dabei. So mit den Christen könnt das ja machen, die tun euch ja nichts, aber da wagt ihr euch ja nicht ran. Ne? So, ich finde das perfide, so zu argumentieren. Also erstmal sollten wir alle erschrocken sein, dass sowas passiert. Und zweitens steht dahinter ja, die Christen sollten vielleicht auch mal ein bisschen rabiater ihren Glauben verteidigen. Ne? So schwingt ja auch mit. Und zum Dritten, jeder kann Mohammed zeichnen. Da muss man kein Cartoonist zu sein. Jeder kann ein Strichmännchen machen und Mohammed darunter schreiben. Und dann kann er ja in die Moschee gehen und gucken, was passiert.
Abseits von diesen wirklich sehr zugespitzten Vorkommnissen hatten Sie mal und abseits der Indizierungsversuche Gegenwind verspürt? Wirklich Kritik, heftige Kritik an dem, was an Ihrer Arbeit?
Nee, nicht wirklich. Mhm. Also als ich damals anfing, gab es das Internet noch nicht. Ich denke mal, dass da jede Menge Shitstorm auf mich zugekommen wäre, wenn es das damals schon gegeben hätte. Aber das haben damals nur die Leute gelesen, die es lesen wollten. Und das kam über den Lesekreis nicht hinaus. Ich lese aber auch nicht, was im Internet geschrieben wird. Also sehr bewusst bin ich einer, der nicht, also ich google meinen Namen nicht, auf keinen Fall. Also schon bei Amazon gucke ich nicht, was da an Kommentaren ist. Das, weil ich einer derjenigen bin, die da sensibel drauf reagieren. Also da können 13 Leute schreiben, super Buch, 5 Sterne. Dann schreibt einer, Ralf König hat noch nie so ein scheiß Buch gemacht, langweilig. Dann trifft mich das irgendwie und ärgert mich, weil das ist so, man kann sich nicht wehren. Meistens haben die solche Kommentatoren das Buch ja gar nicht gelesen, sondern nur so durchgeblättert oder keine Ahnung. Jedenfalls ist das etwas, was ich gar nicht lesen will. Das mache ich nicht.
Ralf König, bei Ihren Lesungen, wie ist das da? Haben Sie auch junge Leserinnen und Leser oder sind Sie so die Barbara Streisand des Comics? Also sind also der älteren Generation und schwulen Generation ja, bekannt.
Also da muss man sich nichts vormachen. Man gilt etwas in seiner Generation und vielleicht, wenn man Glück hat, noch in der nächsten. Aber dann hört das auf. Ich war jetzt beim CSD in Köln. Es sind natürlich Hunderttausende, die da durch die Straßen tanzen und ich habe mich so umgeguckt und ich. Also wenn da ein Viertel davon was weiß von meinen Büchern, dann bin ich, glaube ich, glücklich. Die Jüngeren wissen das nicht mehr. Gibt es Ausnahmen? Auch heute kriege ich noch manchmal E-Mails oder Briefe oder so von Jungen, die da irgendwo sitzen und das toll finden, was ich mache. Aber das ist auch ein Generationsding.
Ihr neuester Comic heißt Herbst in der Hose, ein toller Titel. Konrad und Paul sind in den Wechseljahren sozusagen oder wie es bei Ihnen heißt, in der Andropause. Und Zitat, mit 48 geht es los, das schleichende Elend. Ja, das ist, Sie haben schon angedeutet, ist das autobiografisch?
Teilweise. Also nicht wirklich, sonst hätte ich nicht so viel recherchieren müssen. Also ich war schon, also dieser Begriff Wechseljahre beim Mann, Andropause, Klimakterium, Virile, das sind so Begriffe, da hat man eigentlich noch nicht so richtig viel von gehört, aber es wird in der nächsten Zeit kommen, weil man entdeckt ja gerade, dass der Mann auch Hormonumschwünge hat, genau wie die Frau. Die Frau hat es zentrierter, heftiger, was wir Männer so nicht haben. Ich glaube auch, wir Jammerlappen hätten totale Depressionen und eine hohe Selbstmordrate, wenn plötzlich in unserem Leben etwas passierte, was unsere Sexualität irgendwie so beeinträchtigt. Dass wir, da würden wir anders umgehen als mit Frauen. Von daher hat die Evolution da schon den richtigen Trick gewählt und das bei uns so schleichend irgendwie eingesetzt. Aber ja, es ist einfach so ein Macho-Gehabe. Frauen haben das und wir haben das ja nicht. Wir können ja Sex haben bis ins hohe Alter. Charlie Chaplin, keine Ahnung, Goethe, wer da alles rangezogen wird. Picasso, Strauss-Kahn. Und ich glaube wirklich, dass da viel Macho-Getue dabei ist. Also ich merke einfach jetzt, ich bin 57, ich bin nicht mehr 35.
Abseits von Sexualität, ist es für schwule Männer schwerer alt zu werden?
Glaube ich nicht, es ist nur anders. Also in meinem Fall, also schwule Männer, das ist jetzt auch wieder so ein, jeder geht da anders mit um, aber ich sag mal, ich und mein Umfeld, wir haben die Sexualität über die Jahrzehnte einfach auch genossen. Und da mag mancher Heteromann, wenn er denn den Weg einschlägt mit heiraten und Kinder kriegen und großziehen, der hat dann vielleicht einige Jahre was anderes zu tun, als sich selbst zu beobachten und ob da irgendwas aufhört oder nicht. Aber dann kommt es, glaube ich, mit Wucht. Also ich glaube, wenn die Kinder dann langsam Flüge sind und dann sitzt man dann neben der Ehefrau und merkt, oh, hier habe ich Hier habe ich 20 Jahre gesessen, was ist denn in der Zeit passiert? Und dann kommt die Krise. Da, ich glaube nicht, dass es anders ist, es ist nur vielleicht ein bisschen Zeit verschoben.
Jetzt der Prozess des Älterwerdens, jetzt mit Ende 50, ist das auch mit Ängsten verbunden?
Absolut, mein Buch ist voll davon. Also mein Buch ist sehr, sehr lustig, möchte ich dazu sagen. Also nicht, dass jemand denkt, das ist ein trauriges Buch geworden. Im Gegenteil, das war auch wieder die Herausforderung, aus einem eher dramatischen Werdegang etwas Lustiges rauszuholen. Also ich habe eben meine Figuren Konrad und Paul älter werden lassen. Es umspannt eine Zeit. Es geht los, da ist Paul 48 und am Ende sind die beiden im Altenheim. Also so kapitelmäßig werden sie halt älter. Ja, noch ist das lustig. Ich sehe meine Freunde um mich rum. Langsam steht man auf und ächzt und man setzt sich hin und ächzt. Nimmt das noch belustigt zur Kenntnis. Aber während ich an dem Buch gearbeitet habe, hat auch ein Freund einen leichten Herzinfarkt bekommen und ein Freund hat einen leichten Schlaganfall bekommen. Das ist alles mit in das Buch hineingeflossen. Ich sehe meine Eltern, die sind jetzt fast 90, da ist nicht mehr viel lustig. Auch das, ohne dass ich da jetzt meine Eltern gezeichnet hätte, meine Mutter ist nicht verwirrt und mein Vater ist auch nicht im Altenheim. Aber ich habe mir diese ganzen Dinge aus dem Internet geholt, was Pflege erzählen, was Ältere, was Senioren erzählen, wie es im Altenheim so zugeht. Und ich habe irgendwie versucht, ehrlich zu bleiben. Also jetzt nicht so Trostliteratur zu machen, Alter ist ja nur eine Zahl und ne, so diese ganzen Sprüche. Es gibt ja ein Buch, das heißt Gelassenheit, was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Das ist ein Bestseller. Ich habe mir dieses Buch gekauft und da steht, also nach meinem Empfinden stehen dann nur Plattitüden drin, nur Trost und dass man es ja genießen kann, wenn man dann im Alter seinen Kaffee umrührt und der duftet und also so einen Schmarren. Nee, ich wollte das Elend schon beschreiben auch und das Ganze, was man loslassen muss und verzichten muss. Aber natürlich habe ich da immer den Humorpegel mit den Knollennasen. Und das hilft mir dann sehr, auch solche traurigen Sachen. Also es ist eine Lebenshilfe geworden. Ich bin sehr, sehr erstaunt, dass das Buch gut ankommt. Das tut es nämlich, weil ich habe, während ich es gezeichnet habe, mich sehr gequält damit, weil ich Angst vor dem Thema selber habe. Ich musste da in Dinge reingucken, in die ich nicht gucken wollte, in die keiner gerne guckt. Aber es hat sich am Ende wohl doch gelohnt, weil das Feedback, das ich gerade kriege, ist schon erstaunlich. Ich scheine da so ein Tabu angeleuchtet zu haben, wo die Leute mit Hilfe des Humors sich jetzt mal trauen, reinzugucken.
Wenn Sie sagen, viele junge Schwule kennen ihre Geschichten nicht mehr, müsste man für die jungen Schwulen von heute andere Geschichten schreiben? Also leben die heute ein anderes Leben?
Im Detail wahrscheinlich schon, im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht. Also ob man jetzt Lady Gaga gut findet oder Cher, das ist, glaube ich, unerheblich. Aber natürlich ändert sich auch, die Sprache ändert sich auch. Ich denke mal, dass 20-jährige Schwule heute andere Ausdrücke haben, wie sie miteinander reden und vielleicht andere Fernsehserien bevorzugen. Ne? So,
die aber wissen, auch so eine Selbstverständlichkeit irgendwie auch mit ihrer Homosexualität haben.
Das ist heute wahrscheinlich mehr gegeben, weil mehr Information da ist. Also man muss ja heute nur ins Internet und weiß, wo die nächste Schwulenjugendgruppe ist und kann sich da Kontakte machen. Das hatten wir ja damals nicht so. Von daher hat sich schon einiges geändert. Und ich glaube trotzdem, dass mein Humor auch bei Jüngeren funktionieren würde. Aber so ist nun mal die Zeit. Also ich sehe jetzt keinen anderen Comiczeichner, der da aktiv wäre und diese Klientel bedient. Also da bin ich allein auf weiter Flur, jedenfalls in Deutschland. Aber da ist Platz für jemanden, der das machen könnte. Das würde ich vielleicht eifersüchtig zur Kenntnis nehmen. Aber ich würde es natürlich gut finden, wenn da jemand käme und die jüngere Generation auch mit schwulen Comics versorgt.
Wie zeichnen Sie eigentlich? Wie arbeiten Sie an Ihren Büchern? Ist das eher so Thomas Mannhaft von 9 to 5 im Büro oder rauschhaft ekstatisch, wie Sie schon angedeutet haben, im Bademantel von morgens bis nachts mit einer Idee?
Letzteres nicht mehr so. Also mit Bademantel ist nicht mehr so viel. Also das ist diese Energie und die Begeisterung ist da auch weg. Aber ich bin früh aufwacher. Um 6 Uhr bin ich wach. Ist nun mal so. Dann stehe ich um 6:45, 7 auf und dann wird gefrühstückt. Und dann gehe ich in ein Büro. Ich bin in einem Gemeinschaftsbüro mit lauter kreativen, etwas jüngeren Leuten, die auch Comiczeichner sind. Sarah Borini sitzt da und Filmemacher, Musikmacher sind da und das ist schon eine tolle Truppe, die ich da gefunden habe. Und da sitze ich dann bis 5, 6 Uhr und dann gehe ich nach Hause. Und dann will ich auch nichts mehr wissen von Comics. Das ist dann in meinem Wohnbereich, ist das dann ziemlich raus.
Was konsumieren Sie denn an Literatur und Kultur außerhalb von Comics?
Also wenig Lustiges zum Beispiel. Also ich bin überhaupt kein Komödienfreund. Mein Freund mag lieber lustige Filme sehen. Ich bin eher der auf Spannung oder auf Drama oder auf sowas. Komödien interessieren mich wenig. Romane, Fachliteratur, jetzt lese ich gerade, weil mein nächstes Buch soll was über Urmenschen werden, also so Millionen Jahre zurück. Ich male so gern behaarte Männchen. Das ist jetzt nicht nur der Grund, aber ich möchte gerne so Phänomene wie Fremdenfeindlichkeit und Sexualfeindlichkeit, Homophobie, Frauenunterdrückung, das möchte ich mal so beleuchten, wie das so vielleicht angefangen haben könnte.
Evolutionär.
Was uns da in den Genen sitzt, warum wir uns heute damit noch rumschlagen. Das ist so die vage Idee, ich weiß noch nicht genau. Aber da lese ich halt gerade über diese ganzen Vorläufer des Menschen, diese Tiere noch eher, also was da so los war und wo die gelebt haben und wie und so. Das interessiert mich halt schon, ja.
Das heißt, für so ein Buch, da recherchieren Sie und vergraben sich dann auch in bibeldicke Wälzer über Evolution dann zum Beispiel.
Ja, ich will auch da wissen, wovon ich schreibe. Und das heißt überhaupt nicht, dass diese Erkenntnisse, die ich da beim Lesen gewinne, dass die auch in das Buch mit reinfließen. Aber ich habe halt so einen Hintergrund, aus dem ich mich bedienen kann. Ne? So, also letztlich wichtig ist für mich der Humor. Ob ich jetzt was über Urmenschen mache oder über Paulus oder über Shakespeare oder so. Wichtig ist, dass es lustig ist. Aber ich möchte einfach wissen, wovon ich schreibe.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.